Ich habe so eine Situation, die mir immer wieder passiert. Und die ist echt nervig. Die nervt unglaublich, weil immer dann, wenn ich glaube, ich habe richtig was Gutes hinbekommen, immer dann, wenn ich denke, boah, da habe ich jetzt mal echt eine Leistung vollbracht. Also, kommt öfter vor, dass ich das denke. Ja. Wenn die Leistung so gut war, dass ich einfach da allen von erzählen muss. Dann kommt die Fabienne und sagt, ja, aber da und da und da, da hast du das und das gemacht. Und dann bricht das alles so in sich zusammen. Kennt ihr das? So, da ist so diese kleine Sache, ist doch eigentlich nur eine Kleinigkeit, die da sieht. Man kann die nicht auf das Tolle gucken, hier so. Und dann, warum musst du da diese Made finden im Speck? Diese Nadel im Heuhaufen. Und weil ich das so ätzend finde, wenn sie das bei mir macht, mache ich das wahrscheinlich so gerne bei anderen. Diese Nadel finden, diese Kleinigkeit, die nicht gut war. Wenn einer was gut gemacht hat, dann sagen, ja, aber das ist mir aufgefallen. Ja. Klaus und Roland können ein Lied von singen, glaube ich. Ne? Und so. Aber kennt ihr das? Man sieht so diese Kleinigkeit. Und wir hatten Gebetswoche diese Woche und haben uns jeden Abend getroffen. Ja. Und dann ging es mir die ganze Zeit so und ganz besonders schlimm geht es mir immer dann mit Leuten, wo ich ganz besonders nach oben schaue. Dass ich dann immer denke, ja, aber wieso macht der das jetzt? Wieso, wie kommt der denn, muss das sein? Das andere ist ja alles toll, aber das da, wieso? Und so ging es mir die ganze Woche mit Jesus. Was macht der? Ich meine, der macht ja ständig so komische Sachen, ne? Rettet da so eine Frau davor, das ist gestellt, aber schreibt da irgendwas in den Sand rein. Kein Mensch versteht, was soll das? Macht einen Blinden sehend, aber spuckt in den Sand, rührt einen Brei und schmiert den das in die Augen. Als könnte der Sohn Gottes den nicht auch auf andere Art und Weise heilen. Als könnte er nicht einfach machen. Was soll das? Und so ging es mir die ganze Woche mit Jesus, auch wegen des Textes, den wir als zentralen Text genommen haben für die Gebetswoche, das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus am letzten Abend, bevor er gekreuzigt wird, noch zu Gott betet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll das? Was ist das für ein unsinniges Gebet? Was denkt der sich dabei? Und dann steht das auch noch in der Bibel drin und wir sollen da was. Ich meine, ich habe direkt, ja, deshalb habe ich das bisher immer überlesen. Das ist einfach nur Quatsch, was der da gemacht hat. Ist mal schief gegangen. Das, was am Tag danach, das war gut. Das hat er gut hingekriegt. Dass er uns gerettet hat und dass wir für alle Zeit leben. Der Tag war in Ordnung, kann man lassen. Aber am Abend vorher so einen Unsinn zu fabrizieren. Sollen wir uns den Unsinn mal durchlesen für die, die nicht da waren? Sollen wir mal zusammen lesen und für alle die, die da waren, so ganz komplett zusammen, haben wir es die ganze Woche gar nicht gelesen. Ist ein Stück, ist ungewöhnlich, machen wir nicht so oft bei Golaf, aber machen wir heute mal. Wir lesen mal den Text. Johannes 17, ab Vers 1. Wer die Hoffnung für alle hat, und wir haben die auch, nee, die Überschriften haben wir nicht, aber den ersten Teil, Anfang, da steht in der Hoffnung für alle, Jesus betet, Punkt, 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 für sich selbst. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist da, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, wenn ich wieder bei dir bin, dann schenk mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen und jetzt wissen sie, dass alles, was ich bekommen habe, von dir ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben die Botschaft angenommen und wirklich erkannt, dass ich von dir hergekommen bin und sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Und jetzt geht's weiter, jetzt kommt der zweite Teil. Das ist überschrieben mit, Jesus betet für seine Jünger. Ja? Also eben hat er für sich gebetet, jetzt betet er für seine Jünger. Für sie bitte ich dich jetzt, nicht für die ganze Welt, sondern für die, die du mir anvertraut hast. Denn sie gehören zu dir. Alles, was ich habe, das gehört dir und was du hast, das gehört auch mir. In ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück, Vater. Du, heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft zu dir, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten, alle, die du mir anvertraut hast. Ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt. Jetzt komme ich zu dir zurück. Ich sage all das, solange ich noch bei ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen die Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer enger Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Und jetzt geht's weiter. Also jetzt, Jesus hat gebetet für sich selber, dann hat er gebetet für seine Jünger, die ganz ihm anvertraut waren, die ganz eng. Und jetzt betet er für die, die er noch gar nicht kennt, die er im Glauben noch finden. Also für alle, die noch den Glauben finden werden. Ich bitte aber nicht für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen sein, vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, du gerechter Gott, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist, das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. So ein Quatsch. Was macht der da? Also jetzt mal, wir brauchen uns das auch nur mal genau anschauen und mal ein bisschen das Hirn einschalten. Wenn du dir das genau anschaust, dann merkst du, dass das hier völlig überflüssig ist, was Jesus tut. Also er ist der Sohn Gottes, oder? Er sagt das selber. Ich war schon da und ich hatte diese Herrlichkeit, bevor diese Welt und das hier alles, auf der ich stehe, dieser Boden hier überhaupt geschaffen war. Da hatte ich schon Gottes Herrlichkeit. Sag mal, ganz im Ernst, wieso muss Jesus dann noch für sich bitten? Der wusste ganz genau, was morgen passiert. Der wusste ganz genau, wie das abläuft. Der wusste, dass er standhalten wird. Er wird das machen und er wird die Welt retten und er wird der Retter dieser Welt sein. Alle werden über Jahrtausende sagen, was für ein toller Typ, das wusste er doch. Wozu muss er da beten? War überflüssig, oder? Und dann dieses Gebet für seine Jünger, für die um ihn herum. Ich meine, ja, okay, 2-3 Tage, wo er vielleicht mal nicht eingegriffen hat in das Weltgeschehen. 2-3 Tage, wo Gott mal nicht anwesend war, also dieser Teil Gottes, ne, wo Jesus mal nicht, als er im Grab lag. Ich meine, wenn er für diese 2 Tage gebetet hätte, hätte ich es ja verstanden. Aber ganz im Ernst, im Delegieren scheint er gut zu sein. Ist doch dann auch sein Job, oder? Wenn er wieder da ist, wir wissen, er ist doch wieder da und dann ist er Gott und er ist hier und Jesus sorgt für uns. Also wieso muss er denn darum bitten? Er kann das doch gefälligst selber, oder? Lösen. Wenn er schon Gott ist. Und die noch zu ihm kommen sollte, als wüsste er nicht um jede Seele, die da kommt. Also mein Verständnis von Gott ist diese von Ewigkeit zu Ewigkeit, da kommen wir gleich noch drauf. Ich meine, der weiß doch, wer da kommt. Warum betet er darum? Warum bittet er seinen Vater? Ja, mir war klar, deshalb habe ich das überlesen. Es ist einfach komplett überflüssig. Das ist einfach komplett, oder? Ich meine, wir würden nicht hier stehen, oder ich würde nicht hier stehen, wir würden nicht hier sitzen, wenn wir nicht doch in Gottes Wort das suchen würde, was er will. Und so verstehe ich das immer, wenn man sagt, ja, es gibt kein einziges Wort, kein Buchstaben, kein Punkt, kein Komma, kein Zeichen, was Gott nicht wollte, dass es da steht. Boah, mir ist in dieser Woche der Geist so aufgegangen. Mir ist Gottes Liebe so bewusst geworden über diesen Text im Laufe der Woche. Wir haben damit angefangen vor 1-2 Monaten, als wir gesagt haben, was machen wir denn zur Gebetswoche? Und dann kam so diese Idee auf, ja, lass uns doch mal das hohe priesterliche Gebet. Das ist doch eigentlich eine schöne Sache, oder? So dieser Gedanke, Jesus betet für sich selber, Jesus betet für die um ihn herum und er betet für die, die noch gewonnen werden sollen und zum Glauben kommen. Das passt doch zu Go Live, oder? Fand ich gut. Und dachte, okay, steht, Konzept machen wir, haben das aufgeteilt, gut, und dann gehen wir in diese Woche und ich habe mit, weiß ich nicht, womit gerechnet. Und dann schauen wir uns das an und fangen an zu diskutieren und sagen, was macht Gott hier, was macht Jesus? Was für ein Wahnsinn. In der Zeit der größten Bedrängnis. Er zeigt uns, worauf es ankommt und in diesem Text steht das gesamte Evangelium. Wenn uns Gott nur dieses Wort hinterlassen hätte, wir wüssten alles. Wenn uns Gott nur den Teil von allem, wenn es den ganzen Rest des Neuen Testaments nicht gäbe, wenn uns nur das gelassen hätte, wir wüssten alles. Da steht alles drin. Wirklich alles. Wir haben ja letzte Woche über den Bund gesprochen. Über den Bund, den wir mit Gott schließen. Wir haben so ein paar Punkte gefunden hier. Wir haben mit Bekenntnis, Treue, Liebe und Verantwortung. Das war letzte Woche unsere Predigt. Darüber haben wir gesprochen. Und natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, aber wir haben so gemerkt diese Woche, Wahnsinn, was ein Bekenntnis von Jesus. Er sagt, wer er ist. Ohne Wenn und Aber. Wenn sich Jesus Christus, der Herr dieser Welt, der Macher von Alpha bis Omega, der alles in seiner Hand hält, wenn er sich so in die Abhängigkeit Gottes begibt, wieso glaube ich, dass ich irgendwas alleine könnte? Woher nehme ich diesen Irrglauben, dass ich irgendeinen Stein auf den anderen setzen könnte, ohne die Hilfe Gottes? Jesus sagt im 1. Vers, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Die Ellen hat uns gestern völlig richtig darauf hingewiesen, dass davor steht, Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden. Und das ist die Herrlichkeit, die Gott uns gibt. Wir müssen uns und dürfen uns bewusst sein, dass wenn wir über die Herrlichkeit Gottes sprechen wollen, dass er uns seine Herrlichkeit zuerst gibt. Wir denken manchmal, okay, dann loben wir die Herrlichkeit Gottes, aber seine Herrlichkeit haben wir zuerst bekommen. Er schenkt sie uns. So wie er sie Jesus gegeben hat, so hat sie Jesus an uns weitergegeben und deshalb sind wir frei darin, seine Ehrlichkeit zu offenbaren. Wir haben uns gefragt in dieser Woche, gestern Abend nochmal ganz besonders, wo tue ich das denn wirklich? Wo offenbare ich denn mit dem, was ich mache, wirklich die Herrlichkeit Gottes? Und wo ist das auch das Ziel meines Tuns? Wir haben so gestern Abend flapsig gesagt, okay, morgen, wenn wir hier sind, ne, und dann in den Gottesdienst sind und all die anderen treffen, die nicht in der Woche waren, dann müssen wir denen erzählen davon, wie wir das so gemacht haben und wie wir das machen. Und dann haben wir gesagt, naja, außer Ellen und Frank, die haben wahrscheinlich eine Ausrede. Wir haben nicht gerechnet, dass die Lisa tatsächlich heute Morgen nochmal kommt. Ja? Baby da sollte eigentlich die Überschrift sein, irgendwie so. Warum sage ich das? Ist nett und ist was Schönes und das ist so ein schönes Beispiel. Kann ich selbst sowas? Wenn sowas passiert unter uns, zeigt das nicht die Herrlichkeit Gottes? Und ist nicht auch das da, Herrlichkeit Gottes zu zeigen? Und unser Umgang mit solchen Dingen, mit all dem, was Gott uns schenkt, diese ganz großen Sachen wie ein Baby, aber auch die ganz kleinen Sachen, dass wir morgens was zu essen haben, dass wir einen Kaffee stehen haben und dass wir hier reinkommen können und uns umarmen dürfen. Dass wir reinkommen können und sehen, die Klos sind geputzt. Ich bin heute Morgen um 5:30 aufgewacht und habe mich geärgert, die Klos sehen aus wie Sau. Und heute kamen wir hier an und die Klos waren geputzt. Irgendwer hat heute Morgen die Klos geputzt. Alles zur Herrlichkeit Gottes. Alles. In den Momenten, wo es uns gut geht und in den Momenten, wo es uns weniger gut geht. Alles zur Herrlichkeit Gottes. Alles zur Herrlichkeit Gottes. Für sie bitte ich dich jetzt, nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast. Denn sie gehören zu dir. Da muss ich auch wieder gestern Abend denken. Ich habe gestern Abend schon so eine Art Zusammenfassung gemacht. Das, was, also für alle die, die gestern schon da waren, die hören das jetzt alles doppelt. Aber was neu ist, ist, dass ich davon erzählen kann, wie es mir gegangen ist, als ich den Marvin angeguckt habe, gestern, als wir hier zusammen waren. Und er saß so da und grinste die ganze Zeit in sich hinein, weil ich hatte das Gefühl, er wollte angeschrien werden. Und je mehr ich ihn anschrie mit dem Wort Gottes, je mehr ich ihm erzählte von dem, was mich mit Gott begeistert, umso mehr fing er an zu grinsen. Und er erzählte mir das danach so auch und dass ihm das gefallen hat. Und manchmal geht es mir auch so, ich will angeschrien werden davon, wie toll Gott ist und überleg mal, was Gott hier macht. Man, das, er trägt die ganze Last der Welt in dem Moment. Was soll er spüren als Last der Sünde? Mehr kann man nicht tragen. Und es geht ihm um die Herrlichkeit seines Vaters. Und es geht ihm um den Schutz der Leute, die um ihn herum sind. Pah. Ich drehe mich immer so um mich. Ich hätte gern, dass alles so läuft, wie ich es gern hätte. Und Jesus sagt hier, ey, nein. Er spricht von Verantwortung. Er zeigt uns, wie Verantwortung funktioniert. Und zwar nicht für das, was wir selber tun, sondern Verantwortung für das, was der andere tut. Und ich glaube, dass das die besondere Sicht sein darf von uns Christen. Wir sind so schnell in unserer Gesellschaft, in unserer Welt dabei, dass wir sagen, naja, aber man muss schon Verantwortung übernehmen für das, was man tut. Und wir lernen das nicht mehr, wir sehen das nicht mehr. In der Welt erkennen wir nicht mal, dass die Leute noch nicht mal Verantwortung mehr übernehmen für das, was sie selber tun. Ich will hier nicht so ein Politiker-Bashing machen, aber so wie das früher war, da hat einer Mist gebaut, da ist er zurückgetreten. Schon letzte Woche, heute treten sie nicht mal zurück, aber auch das früher fand ich schon nicht mal verantwortlich. Ich finde immer, ja, ich trete nicht zurück, sondern ich übernehme Verantwortung und ich mache es wieder gut, was ich falsch gemacht habe. Aber wir dürfen, glaube ich, noch einen Schritt weiter gehen. Weil wir das verstanden haben, dass es auch was mit Anstand zu tun hat. Aber wir dürfen sagen, für das, was wir getan haben, hat Jesus die Verantwortung übernommen. Du brauchst für das, was du getan hast, keine Verantwortung tragen. Es wird nie die Situation kommen, wo Gott zu dir sagt, ja, aber da hast du das und das gemacht. So wie sie Fabian bei mir macht. Es gibt bei Gott kein Ja-Aber. Wir sind Ja-Aber-Sager, aber Gott nicht, nie. Gott sagt nie Ja-Aber. Gott sagt immer Ja zu dir. Und deshalb trägst du keine Verantwortung für dich. Verstehst du? Du bist frei davon, von all dem, was du getan hast. Du hast Ja zu Gott gesagt. Und deshalb sagt Gott zu dir Ja. Aber deshalb, und das ist jetzt mein Aber, da sind wir wieder beim, aber deshalb darfst du Verantwortung für den anderen übernehmen. Weil Gott hat dir Freiraum geschaffen. Ja? Weil du nicht mehr Verantwortung für dich übernehmen musst, darfst du gern Verantwortung für den anderen nehmen. So wie Jesus das hier auch macht. Er spricht von der Herrlichkeit Gottes und er weiß, dass das, was er tun wird, nur im Zusammenhang mit seinem Vater funktioniert. So wie all das, was wir tun, nur im Zusammenhang mit Gott geht. Und weil wir dadurch frei werden, haben wir die Möglichkeit, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und die ist notwendig, die ist wichtig. Die Carola kam, und ich habe mir gestern das okay geholt, dass ich es erzählen darf, kam die Tage zu mir und sagte, oh, Henrik, ja, was du Montag da erzählt hast, ja, nur... Also da waren so ein paar Sachen dabei, da habe ich wirklich gedacht, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und da komme ich nicht klar drauf, was du da erzählst. Und da ging es ganz konkret um den Punkt, dass wir gesprochen haben, dass Gott uns seine Ewigkeit schenkt. Und dann habe ich meine Antwort eingeleitet damit, dass ich gesagt habe, es gibt, glaube ich, so ein paar Sachen im Glauben, die können wir nicht wirklich 100% erklären. Da bin ich fest von überzeugt. Wir suchen nach Erklärung, aber diese 100%, wo wir sagen, jetzt haben wir es geschnallt, ich glaube, es gibt so ein paar Punkte und das hat was mit Ewigkeit zu tun, aber das hat auch was, finde ich, ein zweites Thema, und das haben wir auch diese Woche gesprochen, ist der Kampf gegen das Böse. Da habe ich so meine inneren Schwierigkeiten, weil ich auf der einen Seite glaube, dass wenn ich bei Gott bin, dass mich nichts, so wie wir es vorhin gesungen haben, dass uns auch nichts aus Gottes Hand reißen kann. Nichts mehr, wir sind sicher bei Gott. Aber trotzdem betet hier Jesus für seine Leute und macht sich Sorgen um sie. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie immer in enger Gemeinschaft mit dir leben. Ich bitte nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Ich habe mich diese Woche gefragt, als das dran war in der Woche, ich habe mich wirklich gefragt, wann habe ich das letzte Mal für jemanden hier unter uns gebeten, dass er vor der Macht des Bösen beschützt wird? So ganz konkret. So einen Namen genannt und gesagt, Herr, schütze diese Person vor der Macht des Bösen. Es scheint nötig zu sein, sonst hätte es Jesus nicht getan. Ich kann es dir nicht erklären, warum, aber es scheint nötig zu sein. Und Leute, wenn wir das verpassen, wenn wir das nicht tun, ich glaube, dann stimmt was nicht mit uns. Ich möchte, dass ihr für mich betet, Leute. Ich möchte, dass ihr für mich betet, dass ich vor der Macht des Bösen bewahrt bleibe. Dass das Böse bei mir keine Chance hat. Ich bitte dich darum, für mich zu beten. Und ich bitte dich aber genauso für deinen Nachbarn, der neben dir sitzt oder hinter und vor dir sitzt, für jeden hier zu beten, dass er vor der Macht des Bösen beschützt wird. Weil das Böse gibt es doch offensichtlich. Und mal Leute, wenn wir die Augen aufmachen, sehen wir es. Ja, wir haben hier manchmal heile Welt. Manchmal auch nicht, aber oft. Aber da ist doch was, was kämpft. So wie Jesus kämpfen musste und er weiß darum. Und ich weiß gar nicht, ob wir es erklären müssen. Ich weiß gar nicht, ob wir unbedingt wissen müssen, warum es so notwendig ist und warum es so im Detail immer ist, weil ich wirklich glaube auch, wir sollten uns nicht zu sehr immer mit dem Bösen beschäftigen, sondern lieber mit dem, was gut ist, mehr mit Gott beschäftigen als mit dem Bösen. Da bin ich fest von überzeugt, das ist so mein persönliches Ding. Aber auf der anderen Seite ist es wohl, ist der Schutz wichtig. Und was ist schöner, als für den anderen zu beten? Ich glaube, da ist steckt so eine Logik drin, in diesem Ganzen, wenn du den Text im Gesamten siehst. Da steckt so eine Klarheit drin, weil wenn du deine Beziehung mit Gott hast und deine Ewigkeit geklärt hast, so wie es da steht, und jetzt will ich das auch noch ein bisschen auflösen, und der Carola, wir haben darüber gesprochen, was da genau steht. Da steht nicht einfach nur irgendwie Ewigkeit. Da benutzt der Urtext ein Wort, was nicht üblicherweise für Ewigkeit genutzt wird. Anoanai heißt, die Ewigkeit Gottes kriegen wir geschenkt. Das ist nicht einfach so, wie wir Ewigkeit verstehen, von heute in die Ewigkeit, sondern diese Ewigkeit in jeglicher Dimension. Die Ewigkeit, die immer da war und die es immer geben wird. Diese Ewigkeit kriegen wir von Gott geschenkt. Das sagt uns Jesus hier. Das ist nicht einfach irgendwas, was mal irgendwann kommt, sondern das hast du jetzt. Das darfst du jetzt für dich in Anspruch nehmen. Das darfst du einfach so annehmen. Einfach so sagen, ja, ich hab's. Es ist da. Und auch wenn ich es manchmal nicht spüre, aber mein Kopf sagt mir, es ist da. Und manchmal braucht es bei mir lange, bis es im Herzen ankommt. Aber manchmal merke ich dann, ja, das ist das. Jetzt fühle ich es gerade. Und dann geht diese Logik weiter, weil wenn ich das habe, dann bin ich doch weg von meinen Kleinigkeiten. Und dann kriege ich doch einen ganz anderen Blick für die Dinge um mich herum. Ich sehe die Not des anderen. Und ich sehe die Notwendigkeit, für den anderen da zu sein und für den anderen zu beten. Ich sehe es. Ich nehme es wahr, weil ich den Blick endlich wegrichten kann von mir selber. Ich fand diesen Satz, und den habe ich schon oft gehört, von Martin Knoll, als er vor ein paar Wochen hier war, der so plakativ ist und so eindeutig, wo er sagte, bin ich in der Lage, mich selbst durchzustreichen. Ich habe das von ihm schon ein, zwei Mal gehört und deshalb ist es mir so aufgefallen und habe ich so wahrgenommen. Das scheint so ein Ding zu sein, das ihm wichtig ist. Und ich nehme es ihm voll ab und ich sitze dann da und denke, warum fällt mir das so schwer? Aber dann schaffe ich das, wenn ich die Ewigkeit habe. Ich kann mich durchstreichen, weil ich weiß, es gibt Wichtigeres. Und dann gehe ich mit Gott und dann habe ich den Blick für die Menschen um mich herum. Und stellt euch vor, so haben wir das auch die Tage jetzt gesagt, wir haben uns das immer wieder gesagt, stellt euch vor, das wäre der Geist, der hier herrscht. Wir beten so füreinander und so voller Power und so voller Enthusiasmus, weil wir es wirklich wollen und weil der andere uns so am Herzen liegt. Und weil wir verstanden haben, dass es Jesus darum ging, nur darum. Ich meine, er hätte ja auch für all unsere Autos und Fernseher und Wohnungen und Teppiche beten können. Oder? Für unsere Jobs. Für all das hätte er beten können, oder? Für all das, was uns anscheinend so wichtig ist, hätte er hier beten können. Wenn es der letzte Abend hier auf Erden und das entscheidende Gebet und das hohe priesterliche Gebet ist, dann ist es, sind es hier um, geht es um das Wesentliche. Alles andere ist Dreck, ist Müll, so formuliert es Paulus. Und wenn wir auch da richtig im Grundtext gucken, ne, nochmal zur Erinnerung, da steht nicht Dreck oder Müll. Wir trauen uns das nur nicht in die Bibel reinzuschreiben, dass da Scheiße steht im Urtext. Ja? Gegen das da, Leute. Gegen das da. Und das ist so, dass Gott es über uns auskippen möchte. Ich erinnere mich, als ich so 17, 18 war, da habe ich so überlegt, was werde ich wohl mal beruflich machen? Und dann erzählte mir ein Lehrer, dass er einen guten Freund hat, der ist Zahnarzt. Und der hätte ihm erzählt, dass der liebe Gott, also das war in den 80ern, das ist nicht mehr so, ja, glaube ich, aber er erzählte, dieser Zahnarzt hätte ihm gesagt, der liebe Gott hat über uns das Füllhorn ausgekippt. Und er meinte damit den finanziellen Erfolg. Für mich war dann klar, ich wäre Zahnarzt. Wollte ich werden, dann habe ich Latein genommen. Weil ich das alberner Mist. Aber ne, irgendwie warten wir doch drauf, dass dieses Füllhorn über uns ausgekippt wird. Das ist doch das, was Gott möchte. Er möchte doch genau das. Er möchte nicht, dass wir mal so ein bisschen Ewigkeit spüren. Dass wir mal so ein bisschen, der Klaus formulierte das diese Woche so, ich möchte mal, dass mir der Vorhang so mal aufgemacht wird und dass ich mal durchschauen kann. Und es ehrt uns ja, dass wir so bescheiden sind und sagen, ja, das würde uns ja schon mal reichen. Ja? Es zeigt so eine Demut und so eine Bescheidenheit. Aber was Gott möchte, ist den Vorhang aufreißen. Der will, dass wir alle sehen, was herrlich ist. Und die Frage ist nur, glaubst du daran? Das ist die einzige Frage. Glaubst du dran? Wenn mir die Woche bei einer Sache geholfen hat, dann ist es daran zu glauben, dass Gott das will. Und dass Gott das möglich machen kann, weil sonst hätte er doch nicht so ein Gebet gesprochen. Sonst hätte er das nicht getan. Und die Logik endet damit, dass wir uns ja oft fragen, wie soll das gehen, dass ich so ein Bedürfnis entwickle, Menschen von Gott zu erzählen. Dann nehmen wir mal so diese besonderen Missionare raus und wir gucken uns immer diese besonderen Typen an, die so ganz besondere Sachen machen und dann sagen wir, wenn ich doch so wäre wie der und hätte so ein Herz für die Mission. Und ich bin mir fest sicher, dass so wie Jesus das hier schreibt, dass das einfach eine Sache ist, die von ganz alleine dann kommt, wenn ich verstanden habe, worum es Jesus geht in meinem Leben. Dann ist das nichts, was ich mir erarbeiten muss, dann ist es nichts, was ich erkämpfen muss für mein Leben, sondern dann, das ist dann da. Dann kann ich gar nicht anders, als zu singen von Gott. Dann kann ich gar nicht anders, als im Gottesdienst die Hand zu heben und zu sagen, ja, Herr, so bist du. Und das müssen alle wissen. Und dann kann ich gar nicht anders, als zu hoffen, dass Gott wirklich, wirklich den Alpha-Kurs richtig voll macht. Und nicht mit den Leuten, die anderen mitbringen, sondern mit all denen, die mir so am Herzen liegen. Dass die da alle sitzen drin. Und ich müsste weinen, wenn sie es nicht tun. Also gestern Abend, als ich dann da so saß und wir so darüber gesprochen haben, auch da dachte ich dann so, Mann, Jesus, was bist du geil. Wie cool bist du? Ich schaue mir die Sachen an und denke, boah, was machst du? Endlich habe ich mal was gefunden, was Unsinn ist. Ja. Ich habe ja verstanden, das mit dem Brei war gut und das mit dem Hinhocken habe ich auch irgendwann kapiert und das in den Sand schreiben. Und boah, diese Woche habe ich verstanden, warum Jesus so betet. Nichts, Leute, nichts, einfach gar nichts soll so bleiben, wie es ist. Versteht ihr? Wir sollen morgen andere Leute sein, als wir es heute sind. Jesus möchte nicht, dass du morgen noch so bist, wie du bist. Ich sage das bewusst manchmal jetzt, wenn ich Leute anrufe und sage immer, bleib so, wie du bist. Ja? Und dann freuen die sich, weil Henrik mal nicht Druck macht, mal nicht von 100% erzählt und mal nicht irgendwas zu mockern hat oder so. Und weißt du, ich glaube auch, dass das gerne in unserem Herzen so sein kann, dass der andere sollte besser so bleiben, wie er ist. Sollte es auch wünschen. Ich wünsche mir, dass ihr so bleibt, wie ihr seid, für mich, versteht ihr? Aber für Gott wünsche ich dir und für dich wünsche ich dir, dass du morgen ein anderer bist als heute. Und dass wir hier als Gruppe morgen anders sind, als wir heute sind. Ich wünsche mir für mich, dass ich nicht morgens um 5:30 aufwache und mich ärgere darüber, dass andere nicht das Klo geputzt haben. Ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass ich aufwache und denke, okay, dann ziehe ich mich an und putze es selber in Liebe. Das wünsche ich mir. Ja. Ich glaube, das wünscht sich Jesus von uns auch. Was können wir schon tun, was nur ansatzweise mit dem vergleichbar ist? Was? Was er getan hat. Boah, war das eine geile Woche, Leute. Und nächstes Jahr, ich kann nur, das, wie wir zusammengesessen haben. Und man hat so richtig gemerkt, wie Gott so, auch manchmal so ein paar Wellen, dann war auch mal ein Abend, da waren wir da nicht so viel. Wir waren echt krass viele, fand ich. So viel waren wir noch nie, ja, wie dieses Jahr. Aber immer so um die 20. Aber der eine Abend, der Donnerstag, der war ein bisschen, da saßen wir so zusammen. Und ich habe das gestern zum Axel auch gesagt, da saßen wir dann so und hatten gar keine Gäste da. Die anderen Abende hatten wir Gäste auch gehabt. Und dann saßen wir so zusammen, so schmierig, so unter uns Alten, ja, und die wir uns schon lange kennen, und wir konnten uns mal so die Wahrheit sagen. Und der Klaus hatte das Thema und der sollte Fragen machen und hat unsere Antworten gebeten und der sagte dann mal irgendwann mittendrin, ey Mann, ey, was ihr da antwortet. Unglaublich, ihr bringt mich ja nicht aus dem Konzept, aber damit habe ich gar nicht gerechnet. Und das ist das, was Gott uns bietet mit so einem Gebet, mit dem, was er in seiner Schrift schreibt. Er möchte uns überraschen und er möchte dich überraschen. Versteht ihr? Euch zu ändern ist nicht ein Ding, wo ihr mal an euch ein bisschen rumfummelt, sondern Gott sagt, hier hast du, mach mal, guck mal, wie gut ich bin. Und was in Jesus, was ein Gott, was ein Geist, der unter uns herrscht. Und dann haben wir das da drüber geschrieben. Einheit. That's all. Einheit mit Gott. Einheit untereinander. Einheit mit denen, die noch gar nicht da sind. Das ist das, was Jesus hier schreibt und sagt. Bildet eine Einheit. Dann können der Höllepforten euch nichts antun. Seid eins. Und darum möchte ich beten. Und ich möchte dich bitten, dass du mitbetest. Und du darfst, wenn du willst, laut einfach was sagen. Das kann hier gerne ein Gebrummel werden von mir aus. Aber dass Gott mal irgendwie merkt, ja, da tut sich auch was bei denen. Da ist nicht einer, der irgendwas Gelerntes runter sagt und die anderen hören mal irgendwie zu und zu dem einen stimmen sie zu und dem anderen nicht. Wenn du willst, dann bete einfach laut mit und bete, was du willst. Und wenn du das ganz schrecklich findest, dann sagt ihr, ja, aber die anderen sind nun mal so verrückt. Und dafür habe ich sie lieb. Verstehst du, was ich meine? Lasst uns Gott zeigen, dass wir an seine Einheit glauben, die er uns schenken kann. Lasst es uns zeigen, dass wir verstanden haben, worum es geht. Und dazu bitte ich euch aufzustehen und lasst uns beten. Und ich hoffe, ihr könnt hören, wenn ich Amen sage, okay? Großer Gott, Jesus, hab Dank für deine Gegenwart. Hab Dank, dass du so cool bist. Ja. Jesus, ich bin so erfüllt von dem, was du uns diese Woche hier erzählt hast. Und ich habe so eine Liebe für dich im Herzen. Ich sehe, wie du wirkst und was du machst, Herr. Und bitte schenk uns allen diese Liebe. Segne diese Menschen hier. Segne sie und behüte sie vor dem Bösen, Herr. Schick alles weg, was uns davon trennt, mit dir zusammen zu sein und untereinander zusammen zu sein. Und erfülle uns ganz. Allmächtiger Gott, du bist so groß. Und wir loben dich dafür. Und wir flehen um die Einheit mit dir. Wir flehen darum, dass du uns Einheit schenkst. Mit dir und untereinander. Und dass du uns ein Herz schenkst für die Menschen, die dich noch nicht kennen, dass wir sie lieb gewinnen. und dass wir ihnen zeigen, wie du sie liebst, wie du uns liebst. Allmächtiger Gott, wir wollen dir zeigen mit dem, was wir hier tun, so wie wir hier vor dir stehen. Wir wollen dir zeigen, dass wir an dich glauben und dass du herrlich bist. Und mit all dem, was wir tun hier, Herr, sollen wir dich und wollen wir dich verherrlichen. Und wir glauben an deine Ewigkeit und wir danken dir, Herr, dafür, dass du sie uns schenkst. Und wir nehmen sie an und wir versprechen dir, Herr, wir werden sie weitergeben. Wir werden sie nicht für uns behalten. Wir nehmen sie an und geben sie weiter, dass jeder sieht und fühlt und erkennt, wer du bist, Herr. Boah, bist du cool. Du bist so schön und liebenswürdig, Herr. Du machst unsere Herzen voll. Herr, nichts ist schöner als du. Nichts ist schöner als Einheit mit dir. Du hast uns erwählt. Du hast uns erwählt, Gemeinschaft und Einheit mit dir zu haben. Und du hast uns erwählt, und du sagst uns, dass wir Einheit untereinander haben sollen. Und um diese Einheit bitten wir dich. Amen.